Es gab eine großartige Studie im Jahr 2024 und da haben wir gesehen, dass nur 3 mal 5 Tage Scheinfasten, also 3 Zyklen, die haben das biologische Alter tatsächlich um 2,5 Jahre reduziert.
Das ist krass.
Und mir fallen nicht viele andere Interventionen ein, wie man mit so wenig Aufwand so großartige Ziele erreichen kann.
Jetzt ist das Thema Genuss, Essen ja ganz vielfältig in uns besetzt. Warum ist das so schwierig, einfach auch mal weniger zu essen, obwohl unser Körper das vielleicht durchaus mal bräuchte? Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Du bist längst satt, aber irgendwas in dir sagt dir, du brauchst noch etwas zum Essen. Eine Lust auf etwas Süßes, auf etwas Salziges. Und es liegt wirklich nicht daran, dass du an dem Tag nicht genug gegessen hast. Aber dieses Gefühl lässt sich einfach nicht los. Und wenn du das dann gegessen hast, kann es gut sein, dass dein Bauch sich eigentlich komplett voll fühlt und dein System dir rückmeldet, hey, eigentlich, das war gerade völlig zu viel. Und die große Frage ist, warum fällt es uns so unglaublich schwer, manchmal weniger zu essen oder vielleicht auch mal ein paar Tage auf Essen zu verzichten? Das soll ja angeblich recht gesund sein. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über das Scheinfasten. Das ist eine besondere Form des Fastens, bei dem man dem Körper das Signal des Fastens gibt, ohne ganz, ganz streng mit sich, mit der Ernährung zu sein. Und dafür habe ich einen tollen Gast heute im Podcast. Das ist Nancy Rissos. Sie ist ganzheitliche Ernährungstrainerin, Fastenleiterin und Gründerin von Healthy Star Longevity Coaching. Und ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch, Nancy, weil ich finde das Thema rund ums Fasten unfassbar spannend. Und das Scheinfasten finde ich eine, ja, sehr, sehr spannende Weiterentwicklung, wo ich sehr interessiert bin, was wir alles dazu lernen können. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute in dem Podcast mit uns zu diesem Thema zu sprechen.
Ja, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf, lieber Thomas.
Warum fasten wir denn überhaupt? Ich meine, Fasten gibt es schon seit Menschengedenken. Irgendeinen Sinn muss das doch ganz das Ganze haben.
Also ich persönlich sage immer, das ist wirklich einmal kurz die Reset-Taste zu drücken. Ja, wir bringen unser Auto regelmäßig in die Inspektion. Wir machen so viel für alle möglichen Dinge. Und für uns selber ist es genauso wichtig, dass wir immer mal wieder aufräumen. Ja, also am Ende des Tages, was wollen wir erreichen mit Fasten? Wir wollen die Autophagie anregen, also auf Deutsch die körpereigene Müllabfuhr. Wir haben so viel Zellschrott, fehlgefaltete Proteine und all das können wir im Rahmen dieser Autophagie aufräumen und zu neuen gesunden Zellen verarbeiten und wir haben ganz, ganz viele positive Effekte, die wir erreichen können. Also um mal einige zu nennen, wir können unseren Stoffwechsel aktivieren. Das hören wir immer wieder, die Menschen sagen, dass ihr Stoffwechsel einfach nicht mehr gut funktioniert. Wir können unsere Insulinsensitivität verbessern, also wirklich dieses Umschalten von Kohlenhydratstoffwechsel auf Fettstoffwechsel. Das kann man trainieren und das wird dann immer, immer besser. Oftmals berichten die Leute von einem deutlich klareren Hautbild. Schon nach wenigen Tagen sieht man einen ganz, ganz tollen Effekt. Wir können Entzündungen reduzieren. Entzündungen sind ja Hauptursache für einen Großteil der Krankheiten, die wir haben. Natürlich können wir unseren Darm auch etwas entlasten. Wir essen deutlich weniger, wir essen langsam, wir kauen gründlich. All das sind natürlich ganz, ganz positive Impacts. Toller Nebeneffekt, wir verlieren natürlich auch etwas Gewicht. Wir können gern später nochmal drauf eingehen, wie viel man da erwarten kann, gerade im Rahmen von Scheinfasten. Und was ich persönlich am aller beeindruckendsten finde, ist das Thema Zellverjüngung. Also es gab eine großartige Studie im Jahr 2024 und da haben wir gesehen, dass nur 3 mal 5 Tage Scheinfasten, also 3 Zyklen, die haben das biologische Alter tatsächlich um 2,5 Jahre reduziert. Und
wow,
mir fallen nicht viele andere Interventionen ein, wie man mit so wenig Aufwand so großartige Ziele erreichen kann.
Ja, ich denke, also ich finde das mit dem Thema Fasten auch sehr, sehr spannend, wenn wir uns, unser Körper ist ja eine Überlebensmaschine und früher hatten wir immer wieder Nahrungsknappheiten. Das heißt, wir hatten automatisch Fastenzeiten. In diese Phasen kommen wir aktuell nicht mehr, deswegen müssen wir sie künstlich herbeifahren. Und genau wie du sagst, wir regen damit die Müllabfuhr an. Ich habe mich selber mal mit Fasten intensiv beschäftigt und ich bin mal gespannt, was du dazu denkst. Ich habe gelesen, wenn wir fasten, ganz klassisch fasten, über mehrere Tage, dann geht die Autophagie hoch, das heißt, die Müllabfuhr geht hoch. Und wenn wir wieder essen, dann fährt das System komplett auf Null. Keine Autophagie mehr, weswegen häufig Menschen nach klassischem Fasten krank werden. Und das war dann die Begründung damals des Artikels, den ich gelesen habe, warum intermittierendes Fasten so interessant ist, weil du dann die Autophagie nur so kurz ein bisschen hochfährst, aber wenn du wieder isst, geht es nicht komplett auf Null, sodass deine Autophagie komplett stoppt. Kennst du ähnliche Berichte beim Scheinfasten?
Also tatsächlich, wenn wir uns mal Autophagie kurz etwas genauer anschauen. Wir sind ja permanent in Autophagie. Das nennt man diese basale Autophagie. Also das ist dieses permanente Grundrauschen, was wir haben. Wenn wir jetzt intermittierend fasten, also 14 oder 16 Stunden auf Nahrung verzichten, dann steigt sozusagen das Level an Autophagie. Aber den Höhepunkt an Autophagie, den erreichen wir tatsächlich nach ungefähr 72 Stunden. Das heißt, da muss man sich so eine Kurve vorstellen, die geht nach oben, ist dann bei 72 Stunden auf ihrem Höhepunkt und dann fällt sie wieder ab. Das heißt, es geht einmal diese Kurve und wir haben sozusagen diese 5 Tage Scheinfasten. Das heißt, ungefähr am Ende von Tag 3 haben wir den Höhepunkt erreicht. Und dann nehmen wir dieses sanfte Absinken wieder mit. Darum genau 5 Tage. Oftmals kriegt man ja an Tag 4 dann die Nachricht, oh, es läuft so gut, ich bin so im Fastenhai, kann ich verlängern? Und dann sage ich immer nein, weil der Stoffwechsel könnte runterfahren und die 5 Tage sind ideal. Lieber öfter wiederholen im Laufe des Jahres, aber jetzt nicht unbedingt verlängern. Also das ist unsere Empfehlung dann immer. Und tatsächlich der größte Fehler auch beim Scheinfasten oder generell beim Fasten ist, wenn die Leute danach wieder zu schnell in ihren Alltag übergehen. Erfahrungsgemäß kann ich aber sagen, wir sind nach dem Fasten so sensibilisiert und ich habe über 1000 Menschen dabei begleitet. Keiner hat Lust, nach 5 Tagen Scheinfasten den Schweinebraten und die Klöße zu bestellen, weil wir sind so feinfühlig danach, wir sind so im Gleichgewicht, wir sind mental so klar, dass wir dieses Gefühl noch möglichst lange mitnehmen möchten in unseren Alltag. Und ich persönlich bin auch kein Mensch von, wie soll ich sagen, Traurigkeit oder von allzu großem Dogmatismus. Ich liebe es zu genießen. Ich bin gerne im Urlaub. Der steht vor der Tür. Ich trinke gerne mal ein Glas Wein und ich esse auch mal eine Eiscreme oder irgendwas, was nicht ganz so ideal ist. Und für mich gibt's dann wirklich 2-3 Mal im Jahr dieses Fasten, diese Reset-Taste. Und ich merke, wenn ich das gemacht habe, bin ich Minimum 4 bis 5 Wochen total clean und sensibilisiert. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass man quasi dieses Nachfasten und diese 1-2 Tage danach noch schön sanft sich gut ernährt.
Was würde denn passieren, wenn wir dann direkt nach den 5 Tagen die Schweinehaxe mit den Knödeln bestellen würden? Was ist das, wovor man dann quasi Sorge hätte, dass jemand da zu schnell wieder in seinen Alltag rutscht?
Mei, also am Ende des Tages, klar, die Autophagie bricht natürlich sofort ab, gar keine Frage. Und wir machen diese ganzen Effekte dann natürlich ein Stück weit auch wieder kaputt. Ja, dann geht gleich das Insulin wieder nach oben. Und ja, also es ist wirklich besser, wenn man einfach es langsam macht, um da wirklich noch ein wenig, ja, diese Vorteile genießen zu können, ja.
Was ist denn das Besondere an Scheinfasten? Ich habe es ja jetzt schon kurz anklingen lassen. Wir haben unterschiedliche Fastenmethoden. Es gibt noch viel, viel mehr.
Ja.
Scheinfasten ist für mich, so sage ich mal, vom Bekanntheitsgrad her mit einer der neuesten Erkenntnisse. Was steckt dahinter? Was ist daran so besonders?
Also es ist gar nicht so wahnsinnig neu. Ich habe das erste Buch tatsächlich 2018 gelesen von Professor Walter Longo. Und vielleicht nur ganz kurz, wo kommt es her? Es kommt tatsächlich aus der Onkologie. Man hat gesehen, dass Chemotherapie-Patienten die Nebenwirkungen der Chemotherapie deutlich besser vertragen, wenn sie im Fastenmodus sind. Jetzt kann man so einen Karexie-Patienten natürlich nicht sämtliche Nahrung entziehen. Und Professor Walter Longo, ein Italiener, der an der University of Southern California forscht und arbeitet, der hat herausgefunden, wir können eine gewisse Menge an Nahrung tolerieren. Die muss proteinreduziert sein, die muss Kohlenhydrat- und kalorienreduziert sein. Und der Körper schaltet dennoch in den Fastenmodus. Das deutsche Wort ist nicht sonderlich geglückt. Scheinfasten tatsächlich. Der englische Begriff Fasting Mimicking Diet, also die fastenimitierende Ernährung. Ich finde, das trifft es viel besser auf den Punkt. Man gaukelt sozusagen dem Körper vor, dass man in einem Fastenmodus ist und darf dennoch essen. Er erkennt aber diese Nahrung nicht als Essen und schaltet in diesen Reparaturmechanismus. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man da schon streng ist. Also man darf da durchaus mal eine Küchenwaage zur Hand nehmen mit Schätzen und freihändig ist das nicht so optimal. Aber wenn das Protein niedrig genug ist, dann wird quasi dieser mTOR-Wachstumsschub begrenzt und AMPK wird nach oben gefahren, sodass wir dann tatsächlich auch die Effekte erreichen.
Das waren jetzt verschiedene Botenstoffe bzw. Signalketten, die du genannt hast, die dann beim Fasten angesprochen werden.
Genau, das können wir später noch vertiefen, wenn es interessant ist.
Jetzt ist das Thema Genuss, Essen ja ganz vielfältig in uns besetzt und vielen von uns fällt es sehr schwer, auch mal auf Essen zu verzichten, auch wenn wir prinzipiell genügend Körperreserven hätten, um diese Phase komplett durchzustehen. Warum ist es so schwierig, einfach auch mal weniger zu essen, obwohl unser Körper das vielleicht durchaus mal bräuchte?
Ja, ganz einfache Antwort, weil wir Hunger haben. Und ich rede da von zum Beispiel dem emotionalen Hunger. Essen ist wahnsinnig emotional. Wir wollen unser Belohnungssystem aktivieren. Wir wollen Dopamin ausschütten. Und wir lernen das ja auch schon ganz, ganz früh. Ja, also da wird ja letztendlich Essen verknüpft mit Bindung, mit Trost, mit Fürsorge. Und diese Verknüpfung, die bleibt ein Leben lang bestehen, ja. Also Essen wird sozusagen zu einem Werkzeug der emotionalen Selbstregulation bei Stress, bei Langeweile, bei Einsamkeit oder Trauer. Und wir haben ja zwei Systeme. Wir haben ja einmal diesen präfrontalen Kortex und dann haben wir das limbische System. Ersteres ist bewusste Kontrolle und das limbische System ist Emotionen, Gewohnheit. Und in dem Moment, wo wir zum Beispiel Stress haben, was wir leider alle viel zu viel haben, verliert dieser präfrontale Kortex an Einfluss. Ja, das heißt, das limbische System übernimmt und zack, sind wir in der Essattacke drin.
Ich finde, das sieht man auch sehr, sehr gut. Morgens schaffen wir es sehr, sehr gut, meistens unsere Vorsätze einzuhalten. Und wann tappen wir am ehesten rein? Das ist abends, wenn wir auf der Couch sitzen, wo die Energie richtig runter ist. Wir haben einfach keine Disziplin mehr in dem Sinne. Das ist jetzt zwar ein bisschen negativ formuliert, aber da ist halt die Energie weg. Ja, und dann schaltet quasi der präfrontale Kortex, das ist unsere Großhirnrinde, dann offensichtlich aus, in unseren Urtrieb uns jetzt zu belohnen.
Das ist genau richtig, weil diese Selbstkontrolle, das ist eine begrenzte Ressource und die nimmt ab im Laufe des Tages. Ja, und deswegen, genau wie du sagst, nach einem anstrengenden Tag ist wirklich dieses bewusste Nein sagen, das wird immer schwieriger. Und ich meine, dieser Hunger, dieser emotionale Hunger wird natürlich nie gestillt, weil wir diese Bedürfnisse, die wir eigentlich haben, also diese emotionalen Regulationen, die können wir damit nicht stillen. Und das ist halt einer. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die anderen eingehen, nur um sie mal kurz zu nennen. Wir haben den Langeweilehunger. Ja, wir suchen nach Reizen. Dann haben wir tatsächlich, das ist auch ganz spannend, wir haben den Dursthunger. Und dieser Dursthunger, also diese Hirnregion für Durst und für Hungerregulation, die liegen im Hypothalamus ganz eng beieinander und diese Signale werden manchmal verwechselt. Also darum kleiner Tipp am Rande, wenn ihr glaubt, dass ihr hungrig seid, erstmal hier kleines Glas Wasser trinken. Und wenn es vergeht, dann war es nur ein Dursthunger. klassischer Uhrzeithunger.
Das ist ein guter Tipp.
Es ist 12 Uhr. 12 Uhr gehen immer alle Menschen in die Kantine und man geht 12 Uhr essen. Egal, ob man Hunger hat oder nicht. Ja, wirklich dieses, wir sind so programmiert. Und klar, wenn wir heutzutage Werbung sehen, dann kommt noch der Augenhunger ins Spiel. Da wird uns irgendwas Leckeres gezeigt und dann bekommen wir Appetit. Es gibt den, der ist auch spannend, den Müdigkeitshunger. Also bei Schlafmangel sinkt Leptin, Ghrelin steigt und der Körper verwechselt Erschöpfung mit Energiebedarf. Und dann wird uns Hunger signalisiert, obwohl eigentlich Schlafen angesagt wäre.
Also zum Verständnis, Leptin und Ghrelin sind zwei Haupthormone, die unseren Hunger und unsere Sättigung mitsteuern. Nur, dass wir das quasi einmal in den Kontext gesetzt haben. Und bei den Hormonen, da kann häufig was bei stark übergewichtigen Personen durcheinander kommen, weswegen die dann wiederum übermäßig Hunger haben und kein Sättigungsgefühl vor allem erleben.
Ganz genau. Und dann gibt's natürlich den echten Hunger. Und der wird letztendlich getriggert durch niedrigen Blutzucker, durch einen leeren Magen. Und genau wie du sagst, Ghrelin Anstieg. Und der geht dann auch weg, wenn wir was essen.
Ich frage mich tatsächlich gerade, wie oft wir überhaupt in unserer aktuellen Welt echten Hunger erleben. Weil ich glaube, dass viele von uns wahrscheinlich, wie du sagst, so programmiert sind. 3 Mahlzeiten morgens quasi wie der Kaiser essen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir häufig überhaupt noch wissen, was echten Hunger ist. Wenn ich da mich an meine Kindheit erinnere, da habe ich gern mal die Mahlzeiten vergessen, weil ich einfach im Spielen war oder sonst was. Das war nochmal ein komplett anderes Gefühl.
Total. Und ich sag mal, wir ticken ja auch alle ganz unterschiedlich. Es gibt so diese eine Kategorie von Menschen, wenn die im Stress sind, vergessen die vollkommen das Essen. Und dann gibt es die andere Kategorie, wenn die im Stress sind, dann müssen die permanent essen. Also das ist wirklich ganz, ganz spannend zu sehen. Und bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, ich esse das, was da ist. Ja, also deswegen habe ich auch immer Hassel mit meiner Familie, weil mein Mann, wird regelmäßig bei uns der Vorratsschrank auch mit süßen Sachen aufgefüllt. Also er weiß schon mittlerweile, dass er die ganz guten Pralinen im Keller stort. Die Weg-Pralinen, weil die sind vor mir sonst einfach nicht sicher. Aber wenn man wirklich auch so ein Stück weit vielleicht alleine lebt und selber einen Einfluss hat, was ist im Kühlschrank? Wenn ich einen ganzen Tag auf Reisen bin, da habe ich genau mein Essen dabei und dann esse ich genau mein Essen und es ist alles super. Genau, also vielleicht die Gelegenheiten etwas eingrenzen.
Wie begegnen wir denn jetzt diesen Hungerarten? Weil ich glaube, dass das jeder von uns, jeder, der hier zuhört, kennt diese Formen von Hunger. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob jedem das immer bewusst ist, welche Art von Hunger er gerade erlebt.
Also ich glaube tatsächlich, wenn wir uns einfach mal diese unterschiedlichen Hungerarten bewusst machen, ist schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Und dann muss man auch einfach wissen, Willenskraft, ja, das ist schwierig. Also wir sind einfach nicht gut in Disziplin, ja. Worin wir gut sind oder was man gut etablieren kann, sind gewisse Routinen beispielsweise. Also das funktioniert schon eher, dass man sich da wirklich gewisse Sachen antrainiert. Und ganz wichtig ist es auch so ein Stück weit genau diese ganzen Hormone zu verstehen, weil ich sag mal, oftmals sind wir schon ein Stück weit fremdgesteuert durch unsere hormonelle Situation. Also du hast ja gerade schon sehr schön erklärt, dass Ghrelin unser Hungerhormon und das Leptin unser Sättigungshormon. Und gerade wenn ich sehr viel Körperfett habe, habe ich oftmals eine Leptinresistenz. Das heißt, dieses Sättigungshormon funktioniert nicht mehr ganz gut. Und ganz wichtig ist auch das Thema Insulin. Also Insulin wird ja vom Körper ausgeschüttet, um den Blutzucker zu senken. Durch das, dass wir heutzutage aber permanent essen, haben wir eine wahnsinnige Schaukel, wo Insulin immer wieder hochgeht und das fällt dann wieder runter, weil wir zu viele Blutzuckerspitzen haben. Und sobald Insulin sozusagen aktiv ist, können wir kein Fett abbauen. Also Fett wird eingelagert letztendlich. Und das wäre zum Beispiel eine erste Empfehlung, dass man wirklich versucht, sich blutzuckerstabil zu ernähren. Macht man natürlich beim Scheinfasten, keine Frage, aber auch im Alltag wäre das ganz gut, dass man zum Beispiel gar nicht unbedingt das Essen umstellt, wenn man ohnehin schon recht gesund sich ernährt, sondern vielleicht einfach nur überlegt, in welcher Reihenfolge nehme ich das Essen zu mir, also erst Ballaststoffe, dann Proteine und dann Kohlenhydrate, um diesen Blutzuckerabfall sanft zu gestalten. Ich habe lustigerweise gerade eben einen Freestyle Libre geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht warum. Und da kann man natürlich auch sehr, sehr schön testen. Sorry, ich wollte jetzt keine Werbung machen, gell? Also ich habe da keine Karten im Spiel. Da kann man auch mal einfach beobachten, was passiert denn so mit meinem Blutzucker. Und dann sieht man zum Beispiel auch mal, hey, der steigt ja auch an, wenn ich noch gar nichts gegessen habe und mich am Morgen einfach nur im Straßenverkehr aufrege, weil die alle so komisch fahren beispielsweise, ja. Also da wirklich mal so diese Zusammenhänge zu verstehen. Und ein Thema, was mir auch ganz sehr am Herzen liegt, ist das Thema Wechseljahre. Dass man da auch mal schaut, was passiert denn da eigentlich, ja. Also wenn zum Beispiel Progesteron zurückgeht, Progesteron wirkt stabilisierend auf unseren Blutzucker. Östrogen verschlechtert, wenn es zurückgeht, die Insulinsensitivität, ja. Und das sind alles so Zusammenhänge, die muss man erstmal einmal verstehen. Und wenn man sie verstanden hat, kann man gegebenenfalls auch ein Stück weit gegenregulieren, dass man entsprechend da die Ernährung anpasst oder über bioidentische Hormonersatztherapie nachdenkt. Und ein Faktor, der auch ganz, ganz relevant ist, wenn wir über Hunger nachdenken, das ist wirklich der Stress. Also das sagen zwar immer alle und jeder weiß es, aber trotzdem setzt es keiner um, weil es ist einfach so, in dem Moment, wo das Cortisol nach oben geht, Cortisol und Insulin, das sind einfach Gegenspieler, wird's.
Dann geht's für den Körper ums Überleben und beim Überleben brauchen wir Energie. Und ich glaube, dann sind wir, wenn du vorhin das Beispiel schon gebracht hast von Großhirnrinde und quasi Stammhirn, sind wir eher in unserem Stammhirn, in unseren Urinstinkten und sind quasi auf der Jagd nach Energie. Das, was du mit dem Wechseljahren gesagt hast, das ist auch ganz spannend. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Mhm. Wenn ich dir jetzt zuhöre, kam mir eine Frage in den Sinn. Wie stehst du denn zu intuitivem Essen? Das ist ja, sage ich mal, in den letzten Jahren auch sehr modern geworden. Hör auf, dir quasi Gedanken drüber zu machen. Ernähr dich einfach intuitiv. Findest du das gut?
Total. Also ich glaube ja schon, dass wir eine gewisse stomatische Intelligenz haben und dass unser Körper schon ziemlich genau weiß, was er braucht. Es ist nicht so ganz belegt in Studien tatsächlich. Ja, früher hieß es ja immer, ach, du hast Heißhunger auf Schokolade. Ja, gar keine Frage. Der Magnesiumspiegel ist nicht gut. Da, wenn man sich die Studienlage anschaut, die ist echt dünn, ja. Ich glaube, die einzige Studienlage, die gut ist, ist wirklich, wenn man Elektrolytmangel hat und dann diese Lust auf Salziges. Das ist belegt, da gibt's Untersuchungen dazu. Aber ich glaube schon ein Stück weit, dass wir viel mehr uns vertrauen dürfen, was unseren Körper anspricht, was gut für uns ist. Es gibt so gewisse Sachen, bei mir persönlich zum Beispiel, die kann ich schon gar nicht riechen. Und da merke ich auch, die vertrage ich nicht gut, ja. Und darum bin ich dann großer Fan, wirklich einfach mal aufs Bauchgefühl zu hören, obwohl man leider auch sagen muss, bei vielen funktioniert es nicht mehr so gut. Also die haben dann vielleicht Heißhunger auf Burger, Pizza, Pommes. Da finde ich jetzt intuitives Essen nicht so gut. Aber wenn man so ein bisschen sensibler ist und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wenn man halt wirklich schon relativ clean eating mäßig unterwegs ist, finde ich, kann man schon sehr, sehr vertrauen auf was einem gut tut und was sich richtig anfühlt, ja. Und man sieht ja dann, ob man sich gut fühlt oder nicht. Also der Körper ist ja schon schlau.
Weil ich stelle mir das so vor, ich meine, das mit ernähr dich einfach intuitiv, finde ich, klingt gut. Und ich habe auch Menschen kennengelernt, die damit total gut fahren. Wenn ich mir jetzt aber jemanden vorstelle, der in einer Leptinresistenz ist, ja, stark übergewichtig, eine Leptinresistenz hat, der kann ja eigentlich auf sein Gefühl nicht mehr hören.
Genau.
Jemand, der stark im Stress ist, emotionale Herausforderungen aktuell hat, da kommen ja diese ganzen Hungerthematiken, die du gerade aufgezählt hast, voll zum Tragen. Eigentlich kann er sich ja denn in dem Moment nicht vertrauen. Im Prinzip, du hast gesagt, dann gehen wir in die Routine. In der Routine klappt das, aber Routine ist ja genau das Gegenteil von intuitivem Essen.
Also was ich so ein Stück weit auch meine mit intuitiv, ich habe zum Beispiel, das darf ich hier hoffentlich so offen sagen, ich habe eine Tochter und man ist ja als Mutter immer bemüht, dass die jeden Morgen frühstücken. Und ich habe mir am Anfang große Mühe gegeben, ihr regelmäßig immer, ja, sie nachzufragen, frühstückst du? Und sie ist halt nicht so ein Frühstückstyp, ja. Und ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, ja. Mein Sohn frühstückt ganz regelmäßig und ich bin auch jemand, ich brauche Frühstück. Und natürlich, am Morgen ist unser Metabolismus genau gut aufgestellt dafür. Aber ich finde, man sollte auch ein Stück weit akzeptieren, wenn der eine eben kein Frühstück mag und ihn dann nicht darauf hindrängen. Das meine ich auch so ein Stück weit mit intuitivem Essen. Viele machen ja das Scheinfasten und verbiegen sich dann, weil sie glauben, sie müssten Frühstück weglassen, obwohl Abendessen weglassen vielleicht viel effizienter wäre. Und da finde ich, darf man einfach den Leuten den Freiraum geben, dass sie auf ihren Körper hören und einfach sagen, das tut mir gut und damit kann ich umgehen und damit vielleicht nicht, genau.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Häufig erleben wir, dass ja Menschen körperliche Signale bekommen, die ihnen sagen, hey, stopp, du hast definitiv genug gegessen, aber sie essen weiter, sie snacken weiter. Warum ist es manchmal für uns so schwierig, mit dem Essen aufzuhören?
Ja, also das ist genau das, was wir gerade schon angesprochen haben. Auch das sind diese Hormone, die aus dem Takt geraten. Ja, also wirklich das Ghrelin, Leptin, Insulin, dass diese drei Systeme, die im Idealfall wirklich so fein austariert sein sollten, dass die dann einfach nicht mehr gut funktionieren. Also zu hoher Körperfettanteil, der dann dem Gehirn einfach sagt, hier, ich bin taub gegenüber Leptin. Also diese Leptinresistenz, ja, dieser Sättigungssignalweg funktioniert nicht mehr. Obwohl eigentlich genug Energie vorhanden ist, haben wir nach wie vor nicht das Gefühl, satt zu sein. Ja, diese Insulinspitzen, die uns dann die ganze Zeit triggern, Blutzucker fällt ab, wir bekommen wieder Heißhunger, ja. Schlafmangel und Stress, die wirklich auch ganz, ganz großen Impact haben. Cortisol und Ghrelin, also dieser chronische Stress, der den Ghrelinspiegel nochmal Impact gibt. Und halt diese Frauenhormone. Ich glaube, dass wir halt einfach so ein bisschen fremdgesteuert sind von unseren Hormonen. Und das ist halt auch so ein Kreislauf, der sich selbst dann immer wieder verstärkt, weil diese Prozesse sich gegenseitig befeuern. Ja, also hoher Insulinspiegel fördert Fettgewebe, Fettgewebe erhöht Leptin, dann reagiert das Gehirn schlechter auf dieses Signal der Sättigung. Und ja, diesen Kreislauf müssen wir irgendwie durchbrechen, Hormone anschauen, Stress rausnehmen, früher ins Bett gehen und ja, Ballaststoffe hochfahren zum Beispiel auch.
Und wir können den Kreislauf zum Beispiel mit Scheinfasten mal durchbrechen als Reset.
Das wäre eine gute Idee, ja.
Nimm uns mal mit. Du hast schon gesagt, wir müssen die Proteine dafür reduzieren, Kohlenhydrate reduzieren. Dann bleiben noch die Fette übrig. Was dürfen wir denn essen und wie sieht Scheinfasten in der Realität dann wirklich aus?
Genau, also idealerweise steigen wir sanft ein, je nachdem, wo wir herkommen. Wenn wir eh schon sehr, sehr clean eating unterwegs sind, also schon sehr, sehr bewusst uns ernähren, dann brauchen wir gar keine lange Vorbereitungszeit. Ansonsten empfehle ich immer 1-2 Tage schon mal die Kalorien sanft anzupassen, Fleisch, Alkohol, Milchprodukte wegzulassen, Brot idealerweise auch, dass man letztendlich sich schon mal auf diese gemüsereiche Art einstellt. Wir sind unterwegs mit einer veganen Ernährung, die durchaus reich ist an Fetten. Wie schon gesagt, wir schauen, dass wir die Proteine deutlich reduzieren, auch die Kohlenhydrate runterfahren und gedeckelt sind wir am Ende des Tages nur mit den Kalorien nach oben. Das heißt, ich darf so viele Fette zu mir nehmen, bis ich da an die Grenze stoße. Und der Körper erkennt ja diesen Fastenzustand jetzt nicht daran, ob irgendwie der Magen leer oder voll ist, sondern das mTOR, das ist sozusagen dieser zentrale Wachstums- und Baustoffsensor der Zelle. Du hast es ja schon sehr, sehr schön erklärt. Der wird durch Aminosäuren, also insbesondere durch diese verzweigkettigen Leucine, wird der aktiviert, also über diesen Insulin-IGF-1-Weg. Und solange ausreichend Protein- und Insulinsignale da sind, sagt mTOR der Zelle, bau auf, wachse und teile dich. und wir kommen nicht in Autophagie. Und in dem Moment, wo wir wirklich die Proteinzufuhr senken, drastisch senken, dann kommen wir sozusagen in den Weg, dass das Wachstumssignal einfach mal abgeschaltet wird und dass dieser AMPK-Weg, also der Gegenspieler, der Energiemangelsensor, dass der hochgefahren wird. Genau, also es ist wirklich eine vegane Ernährung, kalorienarm, proteinarm und dennoch darf man dreimal am Tag genießen. Das für 5 Tage und nach den 5 Tagen empfehle ich, langsam wieder hochzufahren, den Körper nicht gleich zu überfordern.
Ich finde es super spannend, was du jetzt gesagt hast. Wie stehst du denn dann zu dem Protein-Hype, den wir im Moment sehen? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, signalisiert manche Proteine zumindest an der Zelle Wachstum. Und permanentes Wachstum wäre ja irgendwann auch Zellentartung. Finde ich jetzt gerade sehr spannend. Was mir ja schon auffällt, ist gerade jetzt Bodybuilder, Menschen, die sehr viel Sport machen, sehr viel Sport im Sinne von Profisportler, Fußballer, ich finde, die sehen vorgealtert aus. Ja, ein Fußballspieler, der gefühlt 23 ist, sieht aus wie Anfang 30, ohne Probleme.
Absolut. Also wir haben da ja wirklich so dieses Spagat. Ja, auf der einen Seite wird ja die Proteinmenge immer weiter nach oben empfohlen. Dann haben wir die Gegenparteien mit Longo und den ganzen Fastenenthusiasten, die sagen nur nicht so viel oder am besten gar nicht. Ich meine, eins ist klar. Protein ist total wichtig. Ja, ich sag mal, wir brauchen es, um unsere Muskulatur aufrechtzuerhalten. Muskulatur ist unser größtes endokrines Organ. Es ist ganz, ganz wichtig. Aber ich bin der Meinung, wenn es uns gelingt, dreimal im Jahr wirklich mal weg von dieser Anabol-Situation in die Katabol, also wirklich mal 3 bis 4 Mal im Jahr so eine Pause zu machen, Proteine runterzufahren, bewusst in diese Autophagie zu kommen, dann ist da auf jeden Fall schon mal viel gewonnen. Und generell, ich glaube, die aktuelle Studienlage ist ja in der Empfehlung so bei ungefähr 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das finde ich, ist eine normale Größe. Viele erreichen.
Das erreicht eh fast nicht keiner, genau.
Genau, ja. Genau. Also wenn man da nicht zusätzlich noch einen Proteinshake oder so mit reinnimmt, wird das teilweise eh schwierig. Genau, also ich finde, man darf beides haben. Und ich glaube, es gibt ja auch Studien zu gewissen Altersgruppen, wo man etwas aufpassen muss, wie viel Protein man zu sich nimmt. Da geht's ja auch dann um diese ganze Krebsdiagnose-Geschichte, aber da brauchen wir jetzt gar nicht weiter eingehen. Also ich denke, man sollte es nicht übertreiben, aber hin und wieder mal weglassen, das schadet nicht und es braucht auch keine Angst haben, in so einer kurzen Zeit Muskulatur zu verlieren. Erstens haben wir das ganz oft nachgemessen, es gibt viele Studien und das Scheinfasten hat ja nochmal den Vorteil gegenüber klassischem Wasserfasten, dass wenn wir diesen Switch machen von Kohlenhydratstoffwechsel auf Fettstoffwechsel und wir sind dann in der Gluconeogenese, dann haben wir immer noch einen Treibstoff, auf den wir zugreifen können, weil wir uns ja noch ernähren. Und das ist natürlich dann immer noch möglich, dass er dann nochmal Energie rauszieht aus dem, was wir zu uns nehmen.
Okay, das vielleicht nochmal für alle, die es den Begriff noch nicht kannten. Anabol bedeutet aufbauender Stoffwechsel, Katabol abbauender Stoffwechsel und Gluconeogenese ist quasi die Energiegewinnung aus... Ja, im Prinzip die Zuckergewinnung, Energiegewinnung im weitesten Sinne. Viele denken jetzt bei Fasten, würde ich sagen, sofort an Hunger, Verzicht und schlechte Laune. Was erlebt man beim Scheinfasten? Was ist da deine Erfahrung und was sind da deine Rückmeldungen deiner Teilnehmer?
Also tatsächlich kommt das schon auch mal vor, dass jemand an Tag 2 sagt, er hat Hunger. Insbesondere Leute, die das zum allerersten Mal machen und die auch diese metabolische Flexibilität noch nicht kennen. Also da muss ich ganz ehrlich sein, die brauchen dann etwas Motivation. Die bekommen sie natürlich von uns, gar keine Frage. Deswegen empfehle ich auch immer gerne, das begleitet zu machen oder in der Gruppe zu machen oder sich einen Buddy zu suchen, dass man einfach in den Austausch gehen kann. Eine Sache, die ich schon sehr, sehr lang propagiere, die meine Teilnehmer alle machen dürfen und die lange verschrien war in der Fastenwelt, ist das Thema Kaffee. Mhm. Mittlerweile ist auch die ganze Fastenelite übereingekommen, also Michalsen, Axt Gadermann, Longo, wie sie alle heißen. Und es ist jetzt auch offiziell bestätigt, 1 bis 2 Tassen Espresso sind nicht kontraproduktiv. Und tatsächlich war das früher oftmals ein Pain bei vielen Fastenkuren, dass die Leute einfach durch den Koffeinentzug dann ganz sehr über Kopfschmerz geplagt haben. Bei uns nicht, weil die durften schon mal ihren Espresso trinken. Ich mache das persönlich auch und ich sehe da auch nur Vorteile drin. Ja, ich sag mal, wir haben Antioxidantien, wir haben Polyphenole, wir können die Autophagie so ein bisschen anstupsen. Somit Kopfschmerzen kein Thema, Hunger manchmal an Tag 2. Aber in dem Moment, wo die einmal umgeschalten sind und dann der Körper über Ketone, also über Fettsäuren versorgt wird, bekommen wir immer ganz, ganz tolles Feedback, dass die Leute auf einem guten Energielevel sind, dass die geistig auch ganz klar sind. Also ich bin unglaublich fokussiert und das ist auch der Grund, warum das viele gerne verlängern möchten, weil sie einfach dieses positive Gefühl spüren, ja.
Was passiert denn in diesen 5 Tagen im Körper? Was spüren wir?
Also je nachdem, wie viel man davor gegessen hat, sage ich mal ganz ehrlich, geht es langsamer oder schneller, dass unser Glykogenspeicher geleert wird. Ja, also wir haben in Leber und in Muskulatur etwa schätzungsweise 400, 500 Gramm Glykogen. Das ist unsere Energiereserve und die muss erst einmal aufgebraucht werden. Ja, und wenn die dann sozusagen sich dem Ende neigt, dann kommt man in den Switch, was ich schon gesagt habe, dann schaltet man um auf Fettstoffwechsel. Und das ist für einige, die das nicht gewohnt sind, möglicherweise eine kleine Herausforderung, was aber in der Regel dann relativ schnell auch wieder vorbeigeht. Wir haben das früher auch immer gemessen, wann die Leute in Ketose kommen. Da gibt es ja verschiedene Messmethoden und wir haben gesehen, in der Regel spätestens Tag 3 ist die Ketose da, also diese Energieproduktion aus Fetten heraus und dann nimmt auch Hunger total ab. Also die sind dann wirklich in einem ganz anderen Energielevel unterwegs. Und spätestens Tag 4 ist dann wirklich diese Leichtigkeit. Wir sind Autophagie ganz weit oben. Wir haben die Ketose. Und ja, es ist einfach ein gutes Gefühl, ja. Und Hungergefühl haben sie einfach nicht, weil sie dreimal am Tag sehr gemüsereich essen. Natürlich raten wir immer langsam zu essen, weil wir brauchen ja eine gewisse Zeit, bis wir erkennen, dass wir satt sind. Wir sagen ganz, ganz viel kauen. Das kommt ja auch so ein bisschen aus den ganzen Fastenkliniken, wo man einfach die Erfahrung gemacht hat, dass die gar keinen Hunger mehr haben, wenn die nur lang genug kauen, ja. Und Tag 5 ist dann halt wirklich so Ruhe, Reflexion und ja, es geht halt unglaublich schnell vorbei, diese 5 Tage. Ja, also von daher ist das wirklich durchaus sehr alltagskompatibel und auch machbar, wenn man arbeiten geht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil die kriege ich auch nämlich ganz häufig gestellt. Das heißt, arbeiten, Belastungen erfahren, Sport machen. Wie sieht's aus mit Sport?
Genau. Also natürlich, wenn du jetzt noch nie in deinem Leben einen Marathon gelaufen bist, solltest du nicht unbedingt in der Scheinfastenwoche damit anfangen. Aber wenn du grundsätzlich ein sportlicher Mensch bist, also ich spiele locker meine Stunde Tennis ohne Einschränkungen, ich gehe ins Gym, ich gehe mal 10 Kilometer laufen, vielleicht nicht das Tempo, was man sonst hat, vielleicht dezent etwas reduzieren. Aber da spricht überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, ich glaube, dass das sogar ganz gut ist, weil das uns ja auch ein Stück weit ablenkt und beschäftigt. Und da haben wir ganz positive Erfahrungen gemacht. Und natürlich, wenn wir während der Arbeit das Scheinfasten machen, sollten wir vielleicht nicht unbedingt die stressigste Woche heraussuchen. Also wenn wir wirklich am Anschlag sind und Deadlines haben, viele Termine, dann haben wir auch viel Cortisol und dann ist Fasten nicht so ideal. Aber wenn es eine relativ normale Arbeitswoche ist, dann kann man das durchaus sehr gut verbinden. Und in der Tat habe ich auch einige Firmen, die das mit den Mitarbeitern machen. Ja, also wo wir Vorträge halten, wo wir das Konzept den Mitarbeitern vorstellen. Und die machen das dann erstaunlich gut. Die motivieren sich gegenseitig. Da bringt dann die eine Kollegin das Frühstück mit, die andere hat das Mittagessen gemeal-prepped und dann sitzen die da zu dritt und machen ihre Scheinfastenwoche von Montag bis Freitag. Also das ist wirklich, freut mich jedes Mal, wenn ich das wieder sehe und die dann wieder berichten, hey Nancy, diese Woche machen wir wieder Scheinfasten. Und eine Sache, die mir noch sehr wichtig ist, insbesondere für Frauen, man sollte ein bisschen schauen auf das Timing mit dem Zyklus auch, ja. Also die letzte Woche vor der Periode, wenn das Progesteron sehr hoch ist, wenn wir Cravings haben, wenn wir Appetit haben, das wäre keine günstige Woche. Es ist studienmäßig nicht belegt, aber es ist einfach die Erfahrung von mehr als 1000 Menschen, die wir begleitet haben, bekommen wir diese Rückmeldung und es funktioniert schon, aber es funktioniert nicht so gut, wie es sonst funktioniert.
Jetzt sind wir ja bei dem Podcast Damit Aussicht. Was erlebst du denn oder was bekommst du an Rückmeldungen, was die Verdauung angeht, während dem Fasten, aber auch vielleicht danach?
Vielleicht vorab kleine private Geschichte, wenn ich das erzählen darf. Dir wird das nicht unbekannt vorkommen, aber immer öfter haben die Leute ja alle möglichen Unverträglichkeiten. Ja, ob das jetzt Laktose ist oder Gluten oder auf was man alles heutzutage so reagiert. Und ich habe zum Geburtstag eingeladen und habe den Fehler gemacht, Unverträglichkeiten abzufragen. Und das Verrückteste, was ich bekommen habe als Rückmeldung, war Ketogen und Low Fat. Da dachte ich mir, um Gottes Willen, was soll ich da jetzt anbieten? Ja, also es ist wirklich total verrückt. Aber was will ich sagen? Das Tolle beim Scheinfasten ist, durch das, dass wir vegan unterwegs sind, haben wir natürlich schon ganz, ganz viele Sachen, auf die die Leute verzichten, die sie oftmals auch gar nicht gut vertragen. Ja, also es gibt kein Milch. Wir haben ja oftmals ein Thema mit Laktose oder mit Milchzucker, A1 Casein. Es gibt kein Gluten, es gibt kein Fleisch. Also all diese Sachen fallen schon mal weg, was natürlich per se dann schon mal ein guter Punkt ist. Dann predige ich natürlich im Kurs auch immer langsam essen, gründlich kauen. Und das macht natürlich auch was, ja. Also ich sag mal Speichelamylase. Das heißt, wenn die Sachen wirklich gut vorbereitet werden, ich meine, unser Magen hat keine Zähne, weißt du am besten, dann geht Verdauung auch ganz smooth. Und dann empfehle ich auch immer, diese Ballaststoffe langsam einzuschleichen. Also nicht gleich jetzt hier loslegen mit einem Esslöffel irgendwelche Akazienfaser-Flohsamenschalen. Aber wenn man das so langsam hochfährt, dann funktioniert das wirklich wunderbar. Wir sind sehr ballaststoffreich unterwegs. Die Leute trinken viel. Und in der Regel bekomme ich auch immer die Rückmeldung, dass die ganz, ganz tollen regelmäßigen Stuhlgang haben. Ich empfehle auch morgens mit einem warmen Glas Wasser durchzustarten als erstes. Und wir bekommen ganz selten mal die Rückmeldung, dass mal jemand Probleme hat mit Stuhlgang. Dann gibt's halt mal die Magnesium-Empfehlung. Meistens funktioniert's dann auch schon, ja. Aber erfahrungsgemäß bekommen wir ganz, ganz tolles Feedback, dass das wirklich auch sehr gut vertragen wird.
Also ist Linsen, Hülsenfrüchte, ist das ein Thema? Weil das ist natürlich etwas, was ganz viele meiner Reizdarmpatienten nicht gut vertragen.
Nee, haben wir auch gar nicht bei unseren Rezepten, weil das schon sehr gehaltvoll ist. Und wir müssen immer sehr, sehr streng rechnen, mit was alles funktioniert. Also wir haben viel Zucchini, wir haben zum Beispiel einen Kokosjoghurt am Morgen mit Heidelbeeren. Also Beeren kommen oft vor. Und ansonsten wirklich gut verträgliche Gemüsesorten. Das funktioniert erfahrungsgemäß ganz gut. Hülsenfrüchte ist wenig, weil die schon sehr stark an Kalorien sind. Es kommt vielleicht mal irgendwo ein paar Bohnen vor, aber doch schon wenig.
Sehr reduziert.
Und man hat auch die Möglichkeit, immer anzupassen. Also wir haben beispielsweise einen festen Rezeptplan. Und wenn man dann irgendwo sieht, dass da was dabei ist, was einem nicht so taugt, dann kann man da auch schieben und austauschen. Also da gibt es durchaus Flexibilität, möchte ich sagen.
Sehr schön. Was gibt es denn für Fehler, die man beim Fasten ganz häufig machen kann?
Also beim Scheinfasten tatsächlich ist, glaube ich, der größte Fehler, keine Küchenwaage zu Hause zu haben. Die Leute meinen immer, ach, das schätze ich schon richtig, aber man muss da wirklich sehr spießig und genau unterwegs sein. Ansonsten wird man einfach diese Grenzen nicht einhalten und die sind verdammt wichtig, ja. Und 25 Gramm oder 20 Gramm Protein, das ist nicht viel, ja. Das heißt, man muss genau sein. Das ist, glaube ich, ein Thema, was viele haben. Die sind einfach nicht genau genug. Dann sind die manchmal übermotiviert, ja. Also einige denken dann, oh, ich habe gar keinen Hunger, eigentlich brauche ich gar nichts essen. Dann fahren sie komplett runter, obwohl es ja eigentlich erlaubt wäre und auch gut wäre. Das heißt, man darf sich schon an dem Plan orientieren. Dann dieses, ich will es unbedingt länger machen und mach's damit besser, ist aus meiner Erfahrung auch nicht so toll, weil der Stoffwechsel könnte dann schon nach einer gewissen Zeit auch runterfahren. Und wir haben, wie gesagt, die optimalen Effekte nach 72 Stunden plus dieses wieder runterfahren. Das heißt, mehr als 5 Tage finde ich wenig sinnvoll. Und tatsächlich wahrscheinlich der größte Fehler ist einfach, wenn die nicht gescheit nachfasten. Ja, also dieser eine Refeeding Day oder Wiederaufbautag, der ist schon wirklich empfehlenswert, dass wir uns einfach langsam wieder dran gewöhnen können an den normalen Takt. Aber wie gesagt, erfahrungsgemäß, die Leute haben gar kein Bedürfnis, gleich wieder so saftig einzusteigen. Die sind erfahrungsgemäß alle sehr sensibilisiert.
An wen denkst du, wenn du denkst, ja, für dich ist Scheinfasten genau das Richtige? Und gibt es Menschen, wo du sagst, die sollten tatsächlich Abstand nehmen vom Fasten?
Also tatsächlich gibt es gewisse Kontraindikationen, Schwangerschaft, Stillzeit, Leute mit Essstörungen, für die ist das definitiv nichts. Auch für Kinder und Jugendliche ist das noch nichts. Wo man Rücksprache halten muss, ist, wenn gewisse Erkrankungen vorliegen. Ja, also ich sag mal Diabetes, da muss man dann schon sein, schauen, wie man Insulin anpasst, dass man da das in enger Kontrolle mit dem Arzt gemeinsam macht, einfach wenn es wirklich gewisse chronische Vorerkrankungen gibt mit Rücksprache. Aber ansonsten kann das jeder machen, der genauso wie ich ein Genussmensch ist und hin und wieder einfach mal diese Reset-Taste drücken möchte. Und man muss es einfach mal ausprobieren. Und wenn man dann spürt, wie gut sich das anfühlt, dann wiederholt man das, versprochen.
Und du hast gesagt, dreimal im Jahr, das wäre so ideal, dass der Körper dreimal im Jahr die Autophagie erlebt, die Pause erlebt und vielleicht auch das Kaloriendefizit.
Also das ist jetzt das, was ich persönlich anstrebe. Wenn ich es nur einmal im Jahr schaffe, ist das auch toll. Besser als gar nicht, ja. Aber diese Studie, die hat mich schon echt beeindruckt mit den 3 Durchgängen Scheinfasten, die das biologische Alter um 2,5 Jahre reduziert haben.
Darum, das ist krass.
Wäre das vielleicht eine Motivation, das mal auf die Art und Weise zu probieren?
Was würdest du Menschen empfehlen, die merken, dass eine Essenspause gut tun würde, aber gleichzeitig auch merken, ich habe nicht die Energie, jetzt Fasten durchzuhalten? Was würdest du so Menschen raten?
In Urlaub fahren und das in einem Hotel machen, sich motivieren lassen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber wir bieten das auch in Hotels an und das ist natürlich dann für diejenigen, die sagen, sie schaffen das im Alltag nicht und da habe ich auch totalen Respekt und akzeptiere das auch, dass man sich dann einfach irgendwo in ein Fastenhotel einmietet oder dass man eine Gruppe gründet, die das gemeinsam macht, wo man sich gemeinsam motiviert, unterstützt oder auch gerne bei uns im Online-Scheinfastenkurs, dass man wirklich merkt, ich bin nicht alleine, es macht jemand mit mir, ich kriege Motivation, ich kann mich austauschen, ich kann mich auch mal beschweren, wenn mir irgendwas nicht gefällt und kann mich wieder aufbauen lassen. Also das wäre meine Empfehlung, wenn man das glaubt, nicht alleine machen zu können. Man kann das auch durchaus alleine machen, sich ein Buch kaufen. Diejenigen, die sehr willensstark sind, schaffen das bestimmt. Aber vielleicht gerade beim ersten Mal ist es doch ganz günstig, wenn man einfach noch ein paar unterstützende Begleitung an die Seite bekommt. Genau.
Aber das ist doch eine gute Überleitung. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele dabei sind, die diesen Podcast hören und denken, Scheinfasten klingt jetzt echt spannend. Wie kriege ich mehr Informationen zu dem Thema und wie komme ich in die Umsetzung? Was würdest du da sagen, sind so deine Top-Tipps, wie man das umsetzen kann?
Also tatsächlich, wir haben ja den Kurs, also das Wir ist der Ernährungsmediziner, Arzt und Ernährungsmediziner, der Nils Schulz-Ruttenberg aus Hamburg, der begleitet mit mir gemeinsam www.scheinfasten.net. Das ist ein Online-Scheinfastenkurs. Da kann man sich natürlich Inspirationen holen. Da haben wir auch Videos und kleine PDFs und da kann man jederzeit Fragen stellen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin beispielsweise in Marleys Garten. Das ist eines der schönsten Wellnesshotels von Österreich, wo wir Scheinfasten live machen, wieder im September. Für diejenigen, die keine Lust haben auf Oktoberfest, wäre das eine Alternative. Es gibt auch jede Menge Bücher, wo ich vielleicht vorsichtig wäre, einfach so random Rezepte aus dem Internet. Also da würde ich schon eher wirklich auf fundiertere Quellen setzen, auch wenn teilweise Claude und Perplexity und wie sie alle heißen, schon recht gut aufgestellt sind. Aber ich mache immer wieder mal den Versuch, Rezepte mit KI zu erstellen, kontrolliere die dann mit den professionellen Rechentools und stelle da doch schon fest, dass da doch einige Bugs sind und es wäre total ärgerlich, wenn ich mir den ganzen Aufwand mache und am Ende des Tages hat er dann falsch gerechnet und ich erziele
deswegen. Der Körper kommt dann nicht in diesen gewollten Zustand. Ja.
Genau, genau.
Also das packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes. Nancy, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Podcast. Also Scheinfasten werde ich definitiv auch mal ausprobieren. Vielen, vielen Dank, Nancy, für deine Zeit.
Super, sehr
und
gerne.
Dein ganzes Wissen.
Vielen Dank, alles Gute.